Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ich bin auch noch gebeten worden, noch ein paar Dinge sagen zu meiner jetzigen Tätigkeit. Also zuerst könnte ich sagen, ich bin Rentner. Ich kann die Arme verschränken und nichts mehr machen. So ist es aber nicht. Ich stehe seit gut 40 Jahren in der Nachfolge von Jesu Christi. Und mein Weg hat mich auch geführt über die Bibelschule Prake und dann zu dem Missionswerk Jans-Team, die damals ansässig waren in Lörrach, Freizeitarbeit, Schulungen und Gästebetreuung und Seelsorge. So ganz kurz zu mir. Seelsorge war das oder ist das, was ich die letzten 35 Jahre gemacht habe. Und es geht ja auch noch weiter. Bevor ich da noch kurz was dazu sage, wir haben 3 Kinder, die inzwischen erwachsen sind und erfreuen uns der Entwicklung der Enkelkinder. 3 Kinder, 8 Enkelkinder. Wenn wir mal es uns ganz schön machen wollen, fahren wir nach Pforzheim oder nach Lörrach und besuchen Kinder und Enkelkinder. Ja, das freut uns, dass Sie einen Platz gefunden haben. Der älteste Sohn ist Lehrer an der FES in dem Fach Geschichte und Deutsch. Die Tochter ist Gynäkologin geworden, hat die Ausbildung gemacht in Freiburg im Klinikum dort. Und sie hat eine Praxis für Frauenheilkunde und hat sich ganz entschieden, genau entschieden, nicht nur für Jesus, sondern keine Abtreibungen vorzunehmen. Diese Praxis in Pforzheim ist ihre Berufung, sagt sie. Sie wird sich an den christlichen Werten von vorne bis hinten orientieren. Mit einer Kommilitonin führt sie diese Praxis in Pforzheim. Und der jüngste Sohn, der Sohn ist in Neu-Ulm verheiratet und er geht mit Familie dort in die Baptistengemeinde. Also jedes unserer Kinder hat so einen Platz gefunden, im gemeindlichen Sinn und auch in der Gesellschaft. Der Christian, so mein jüngster Sohn, ist Wirtschaftsprüfer, Zertifizierter und er hat in Ulm und in München jeweils ein Büro, um diese Arbeit tun zu können. Auch wir freuen uns, dass Sie 3 Kinder bekommen haben und Sie freuen sich immer wieder, wenn wir mal nach Neu-Ulm fahren und dort aufkreuzen. Soweit zu mir. Im Dezember vergangenen Jahres habe ich offiziell mal die Seelsorgearbeit aufgehört. Aber ich habe festgestellt, das geht nicht. Eine Berufung ist ja nicht mit dem Eintritt ins Rentenaltern vorbei. Es haben sich immer wieder Leute per Telefon oder per E-Mail bei mir gemeldet. Machst du noch Gespräche? Kann man doch noch einmal kommen zu einem Seelsorgegespräch? Und ich habe das bejaht. Und so mache ich in einem Raum der Freien Evangelischen Gemeinde in Kandern noch montags und dienstags Beratungstermine. Das geht also im Kleinen weiter, worüber wir froh und dankbar sind, dass Gott diese Arbeit weiterhin gebraucht. Aber wie gesagt, im Kleinen. Soweit zu meiner Persönlichkeit. Man kann mich auch noch ausfragen, um mehr zu erfahren. Ich will nicht zu sehr Werbung fürs eigene machen. Ich bin sehr dankbar. Gott hat vor einem Jahr mich herausgeholt aus einer schwierigen Krankheitszeit. Ich hatte einen Tumor in der Niere, einen großen Brocken, der rausoperiert wurde. Und wir sind Gott dankbar, dass die Niere erhalten bleiben konnte und der Tumor in keiner Weise gestreut hat. So stehe ich heute hier und kann sagen, ich bin vollständig gesund, ab und zu noch ein Kontrolltermin. Aber mir darf es gut gehen, nach einem ganz schwierigen Jahr. Und jetzt zur Predigt. Ich habe in der Corona-Zeit mich viel mit der Wiederkunft Jesu beschäftigt und bin zu diesem Thema gekommen, habe daran gearbeitet. Kopf hoch, unser Erlöser Jesus Christus kommt wieder. Das hat er auch versprochen und das wird er halten. Wie geht's dir bei dem Gedanken, was bedeutet es für dich persönlich, dass Jesus wiederkommt, oder wenn du Gedanken hast, darüber nachzudenken, Jesus kommt wieder? Oder kann es auch sein, dass dieses Thema von der Wiederkunft im Augenblick nicht bei dir so obendrauf ist? Aber ich möchte dennoch heute was ganz Wichtiges und Aktuelles ansprechen und dazu einige Verse zuerst einmal lesen aus dem Matthäusevangelium, die Verse 4 bis 14. Jesus hat ja mit den Jüngern gesprochen, immer wieder, und ich lese hier: Welche Ereignisse werden deine Wiederkunft, so fragen die Jünger Jesus, und das Ende der Welt verkündigen? Und Jesus antwortete: Lasst euch von keinem Menschen täuschen und verführen, denn manche werden von sich behaupten, ich bin der Christus. Und viele werden sich von solchen Betrügern irreführen lassen. Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, achtet darauf, aber erschreckt nicht. Das muss alles so geschehen. Und das bedeutet aber noch nicht das Ende der Menschheit. Die Völker und die Machtblöcke der Erde werden gegeneinander Kriege führen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte, Erdbeben und Kriege geben. Doch das ist erst der Anfang vom Ende, so wie die ersten Wehen einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Und dann werdet ihr, Gemeindeleute, gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr zu mir gehört, sagt Jesus. Manche werden ihren Glauben verleugnen, einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden auftreten und viele irreführen. Und weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Da kann man an die Genderpolitik denken. Und die Liebe wird bei vielen erlöschen. Wer aber bis zum Ende durchhält, der wird gerettet. Die Heilsbotschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Und dann noch einige Verse aus dem Lukasevangelium, um dieses Thema gleich zu behandeln. Jesus sagt zu dieser Zeit in Lukas 21, Vers 25, zu dieser Zeit werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen Unheil verkünden. Angst und schreckliche Ratlosigkeit beherrschen die Menschen, weil Sturmfluten und Katastrophen über sie hereinbrechen. Ungewissheit und Furcht treiben sie zur Verzweiflung. Sogar der Lauf der Gestirne wird in Unordnung geraten. Doch dann werden alle Völker den Menschensohn in den Wolken des Himmels mit göttlicher Macht und Herrlichkeit wiederkommen sehen. Deshalb, wenn sich diese Dinge ereignen, dann dürft ihr hoffen. Eure Befreiung steht vor der Tür. Und Luther schreibt: Dann erhebt eure Häupter. Kopf hoch, Jesus kommt wieder. Das hat er versprochen. Und wie wird das überhaupt am Ende der Zeit sein? Die Völker auf Erden werden in Angst, Schrecken und Turbulenzen geraten. Sogar die Kräfte auf der Erde werden Erdbeben werden in Turbulenzen geraten. Wenn Jesus wiederkommt, lebt die Menschheit im Chaos. Wir leben leider in einer Welt, die völlig aus den Fugen gerät. Wir erleben Erdbeben, Vulkanausbrüche, wir erleben Krieger, Hungerkatastrophen. Manchmal vergessen wir es, aber ein ganz großer Teil der Weltbevölkerung, Milliarden, hungern und können sich nicht satt essen. Pandemien, wirtschaftliche Sorgen, Klimakatastrophen, Teuerung und Verfolgung der Christen auf dem ganzen Erdball. Manchmal hat man den Eindruck, dass die Kräfte des Himmels außer Rand und Band geraten sind. Und weil es so ist, gibt es eine Reihe von Menschen, die mit einer Weltuntergangsstimmung unterwegs sind. Allerdings sind wir in diesem Jahr nicht die erste Generation, die an Weltuntergang denkt. Das war sogar schon in der Antike so. Für die Menschen in der Antike war eine Sonnenfinsternis ein Zeichen, jetzt könnte Jesus bald wiederkommen. Die konnten ja das nicht deuten, solche Sonnenfinsternisse. Und im 14. Jahrhundert wütete eine Pest in ganz Europa und ein Drittel der Menschheit wurde damals hinweggerafft. Und da hat man berechtigterweise auch angenommen, es geht mit der Welt zu Ende. Im 18. Jahrhundert war in Lissabon ein Erdbeben, das die Stadt vollständig zerstört hat. Circa 50.000 Menschen kamen durch das Erdbeben um. So ähnlich wie in der Türkei vor einigen Monaten, wo auch 50.000 Menschen von der Erde begraben wurden und sterben mussten. Und immer wieder fragt man sich in den Gemeinden und auch in der Menschheit, geht es jetzt zu Ende? Sogar die Außenministerin spricht von einer Apokalypse. Es ist so bedrohlich für die Menschen geworden. Und das Schlimme ist, dass man erkennt, wir Menschen sind limitiert, wir sind begrenzt, wir sind vergänglich, wir haben das Geschehen nicht im Griff, wir können nichts ändern am Wetter, trotz aller Bemühungen. Und so sind wir bei Angst und Schrecken angekommen. Und wir fragen uns, wie wir das noch weitergeben gehen. Wir haben ja jetzt auch das Glück und den Segen, dass wir in Deutschland, dass die viele Katastrophen an uns vorübergehen, wenn wir mal das Ahrtal vielleicht ausklammern. Das war sehr schlimm. Aber die Kriege, die jetzt langsam in Europa an uns heranrücken, da geht bei vielen der Gedanke herum, ja, so sicher sind wir nicht und wir brauchen uns nicht brüskieren, dass alles gut bei uns läuft. Plötzlich könnten ja auch hier Häuser zerstört werden, könnten. Niemand weiß, wie der Lauf der Politik sein wird. Aber weil es eben so ist, ist bei vielen im Herzen eine Weltuntergangsstimmung. Wie sieht das bei dir persönlich aus? Lebst du auch in so einer Weltuntergangsstimmung, weil du die Erfahrung machst, dass dich die Pflege eines Angehörigen überfordert oder weil du aus dem Beruf fliegen musstest, gekündigt wurde und weil du das Tägliche einfach nicht mehr schaffst, weil dir das alles zu schwer ist, weil du nämlich nicht weißt, wo führt denn das Ganze hin und weil dir die Arbeitsstelle die letzten Kräfte raubt, weil eine problematische Krankheit diagnostiziert wurde, das war auch meine Erfahrung, und weil die finanziellen Sorgen immer größer werden, Geldentwertung, Abwertung, vielleicht fragst du dich gerade, wie soll das überhaupt weitergehen? Wir haben in dieser Welt mit Angst und Schrecken zu kämpfen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir müssen das ertragen, dass es oft so wirkt, dass die Welt Kopf steht, geprägt von Vergänglichkeit und Begrenztheit. Diese Welt und unsere Welt ist kein heiler Ort. Und es wäre eine Überschätzung, hochmütig zu sagen, wir schaffen das alles. Es ist eben nicht alles zu schaffen, denn die Erde steht ja nicht in unseren Händen, sondern in Gottes Händen. Es steht nicht in unserer Macht, letztlich das Chaos zu beenden. Das steht allein Gott zu und Jesus Christus, sein Sohn. Das Chaos beenden, das wird Jesus tun am Ende dieser Zeit für die Gemeinde. Jesus wird wiederkommen. Er kommt mitten hinein in unsere Angst, in unsere Unsicherheiten. Er kommt hinein, um uns zu erlösen. Und wann das sein wird, das wissen wir eben nicht. Jesus erklärt, dass Stunde und Tag allein der Vater weiß. Und warum das bis jetzt noch nicht geschehen ist, wissen wir auch nicht genau. Übrigens, die Zeitrechnung hier auf dieser Erde und die Zeitrechnung bei Gott im Himmel ist eine ganz andere. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre. Das schreibt ja der Petrus an dem Brief in der Gemeinde in der Zerstreuung, 2. Petrus 3, Vers 8. Jesus wollte eben damals auch den Menschen eines klar machen, dass Zeit ein relativer Begriff ist. Die Zeit Gottes ist eine andere Zeit, sie hat nichts mit unserer Uhr zu tun und unsere Zeit ist eben die andere Zeit, die eines Tages ablaufen wird, wie so eine Sanduhr, wo man alles durchrieselt und dann ist es vorbei und dann kommt Jesus wiederkommen. Dann wird Jesus wiederkommen. Er wird in dieses Chaos kommen. Kopf hoch, er wird im Chaos kommen. Mein zweiter Punkt. Und er wird kommen mit Macht und mit Herrlichkeit. Als Jesus das erste Mal zu uns auf die Erde kam, wurde seine Ankunft gar nicht so richtig wahrgenommen von den Leuten, eigentlich von den wenigsten. Aber ein Hauch von seiner Herrlichkeit konnten vielleicht die Hirten auf den Feldern erahnen. Jesus ist ja an Weihnachten gekommen und die Herrlichkeit Gottes schwebte da über das Haus, über den Stall in Bethlehem und die Hirten konnten etwas von der Herrlichkeit Gottes erleben. Das erste Kommen von Jesus geschah in Niedrigkeit. Es begann in einem Stall, Weihnachten. Dann kam die Handwerkerausbildung von Jesus Christus und er wurde Zimmerer, er wurde zum Wanderprediger und wir wissen das. Und er endete mit dem Tod am Kreuz. Beim zweiten Kommen von Jesus wird es komplett anders aussehen. Als das erste Kommen war, bescheiden, ruhig, nur die Römer wurden nervös, aber sonst wusste niemand davon. Jesus war einfach da und dann vollbrachte er sein Werk bis zum Tod am Kreuz. Und beim zweiten Kommen wird es komplett anders aussehen. Die gesamte Herrlichkeit, die ganze Macht und Kraft werden alle Menschen sehen, nicht nur die Gemeinde. Überhaupt werden alle Menschen sein Kommen sehen können. Das steht in Jesaja 66, Vers 18. Ich komme, sagt der Herr, um alle Völker zu sammeln. Das ist eben auch dieser Vorgeschmack. Ich komme, um alle Völker zu versammeln. Ja, auch zur Zeit Jesu waren die Jünger auf dem Berg und standen in der Verklärung von Jesus Christus. Sie waren geblendet von seiner Herrlichkeit und so wird es bei der Wiederkunft von Jesus sein. Die Menschen werden geblendet sein von der Herrlichkeit seines Kommens, von seiner Wiederkunft. Die wird übrigens sein wie ein Blitz, so in Sekundenschnelle oder Millisekunde. Das geht ganz schnell. Und immer wieder brach damals so ein Hauch seiner Herrlichkeit durch, der Herrlichkeit Gottes. Also alle Völker der Welt werden sehen, wie Jesus wiederkommt. Es wird ein Staunen und eine Überraschung geben, wenn man da plötzlich antrifft. Aber, und das ist auch beruhigend für uns, es gibt keine Zweifel mehr. Das sind alle Zweifel aufgelöst. Das ist unvorstellbar. Er wird kommen, kein Diskutieren mehr, keine Zweifel mehr. Es wird alles geklärt sein, durch den der Raum und Zeit in seinen Händen hält. Er ist der Herr über den ganzen Kosmos, über das ganze Universum. Wir werden dann bei seiner Wiederkunft geballten Möglichkeiten und Herrlichkeit begegnen. Und das finde ich spannend, wie das einmal sein wird. Es wird auf jeden Fall großartig werden. Es wird großartig sein. Allerdings die Vorstellung von einem Gott, der mit Macht und Pracht, mit einem Sohn Gottes, der mit Macht und Pracht in Herrlichkeit kommt, ist für viele Menschen überhaupt nicht denkbar. Er wird mit Macht und Kraft kommen. Übrigens hat das auch einen Grund, viele Menschen, Politiker, haben das oft so erleben müssen, dass andere ihre Macht missbraucht haben, wie Politiker ihre Macht missbrauchen. Diese Welt wurde schon von mächtigen Herrschern tyrannisiert, angefangen im Römischen Reich, Nero und so weiter, und unterdrückt. Und wir kennen zu viele Beispiele, wo Menschen ihre Macht, ihre Möglichkeiten genutzt haben, um andere zu unterdrücken, zu tyrannisieren. Meine Macht für mich, ich sorge für mich, ich baue einen großen Palast, genauso dieser eine dort in Nordkorea, der sich gottähnlich verehren lässt, aber sich einen Dreck darum schert, dass sein Volk am Verhungern ist. Wir kennen viele Mächtige, die ich namentlich aufzählen könnte, von Hitler angefangen bis die Herrscher im Kreml, die ihre Macht missbrauchen und tausende Soldaten an der Front verheizen, indem die Soldaten nicht richtig ausgebildet wurden und mit Lügen an die Front geschickt werden. Wir gewinnen gleich den Krieg gegen die Ukrainer und so. Und gar nichts ist eingetroffen. Machtmissbrauch. Vielleicht haben wir auch im eigenen Leben erleiden müssen, wie andere ihre Macht an dir missbrauchten. Vielleicht hast du das noch nie erleben dürfen, wie andere ihre Macht, ihre Kraft für dich eingesetzt haben. Wie jemand seine Möglichkeit nutzte, um dich zu schützen. Ich habe da übrigens ein ganz positives Grundschulerlebnis. Wir gingen manchmal zu zweit in die Grundschule und einige Dritt-, ich war in der ersten Klasse, und einige Dritt- oder Viertklässler haben uns geärgert und uns immer wieder bedroht. Und eines Tages kam ein Nachbarjunge dazu, der, ich glaube, aus der siebten oder achten Klasse, und er hat den Störefrieden gesagt: Wenn ihr die zwei nicht in Ruhe lässt, habt ihr es mit mir zu tun. Ihr könnt euch vorstellen, für mich war das einschneidend. Der große Nachbarsjunge, Siebtklässler oder Achtklässler, beschützte uns auf dem Heimweg von der Schule. Da wurde Macht für uns positiv eingesetzt. Wir wurden nicht mehr geschlagen, weil er ein ganzes Schuljahr lang uns auf dem Heimweg begleitete. Und so sehe ich es auch im geistlichen Sinn. Jesus Christus nutzt seine Macht, um uns zu schützen, um uns zu versorgen, um uns zu begleiten, auch in alle Stürme und Unwegsamkeiten der Endzeit hinein. Jesus nutzt seine Macht, um uns zu stärken, zu trösten und zu begleiten. Im Prinzip ist sein größtes Geschenk unsere Freiheit, unsere Vergebung. Er will ja, dass wir frei werden, dass wir unbeschwert leben und dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir das auch für ihn, für sein Reich entfalten dürfen. Jesus möchte in einer Beziehung mit uns leben, die uns persönlich frei macht. Keine Beziehung der Unterdrückung. Und deshalb der erste Weg, dass er auf diese Welt gekommen ist, ist der Weg der Niedrigkeit. Er persönlich hat die Niedrigkeit gewählt. Er ist für uns den untersten Weg gegangen und er hat alle Macht, die Macht und Herrlichkeit abgelegt, damit wir frei werden gekommen. Er ist gekommen, um uns einzuladen, mit ihm zu leben. Mit seinem Kommen hat er übrigens auch gezeigt, wie er mit Kraft und Macht und Herrschaft sich zum Opfer gemacht hat, damit wir als Sieger und Siegerin hervorgehen können. Und mit seinem zweiten Kommen wird er mit seiner Macht und Herrlichkeit und Kraft dafür sorgen, dass dieses Chaos beendet wird. Und damit der dritte und letzte Punkt, Kopf hoch, er wird uns erlösen. Halleluja, er wird uns erlösen. Natürlich gehört zur Wiederkunft Jesu auch das Gericht. Das sagen natürlich auch diese Texte über sein Kommen. Aber es ist ganz klar, Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt dort zur Rechten Gottes. Und von dort wird er kommen zu richten, die Lebendigen und die Toten. Auf das Richten will ich jetzt nicht eingehen, das wäre eine extra Predigt für sich. Sondern weil das Gericht der Weg ist, um letztlich in die Heilung, in die Heiligung hineinzukommen. Wir werden ja im Himmel dann im Paradies vollkommen dargestellt werden. Durch die Verwandlung, die Gott, die der Heilige Geist an uns vollbringen wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Und wie ist das ganz praktisch? Jesus wird mit uns Tür an Tür leben. Er möchte, dass wir mit ihm Zeit verbringen. Wir haben dann alle Ewigkeit Zeit, mit Jesus zu verbringen im Himmel. Er möchte, dass wir in Freiheit unterwegs sind und so Tür an Tür mit Jesus leben. Jeder hat ja seine eigene Wohnung. Und viele fragen sich in dieser heutigen Zeit, wo gibt es überhaupt noch bezahlbare Wohnungen, weil wir alle knapp bei Kasse sind. Wo gibt es überhaupt bezahlbare Wohnungen? Oder wo die Behörden überlegen sich, wo und wie kann man Obdachlose unterbringen? Und wir schauen auch geschockt auf die Trümmerlandschaften in der Ukraine, auch in Syrien, wo ja fast kein Haus stehen geblieben ist durch den Krieg. Und man überlegt sich immer wieder, wie das werden wird. Aber wenn Jesus wiederkommt, ist dieser Schrecken vorbei, dass man als an Jesus gläubiger Mensch keine Unterkunft hat. Wir haben eine Unterkunft im Himmel. Jesus selber sorgt dafür, dass er Wohnungen für uns vorbereitet. Und dann sagt er den Jüngern, wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen, um euch als Gemeinde, als Jünger zu mir zu holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus schafft Wohnraum für uns. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen wird. Ich nehme hier das Wort Gottes ganz ernst. Aber es geht darum, dass jeder wissen darf, dass dieser diese Gewissheit hat. Wir werden ein Dach über dem Kopf haben oder wir brauchen kein Dach über dem Kopf, weil es da wahrscheinlich nicht regnen und stürmen wird wie in der heutigen Zeit. Und viele sind Menschen, die als Flüchtlinge kommen, sind dann bald zu klären oder ihre Nationalität zu klären. Bist du überhaupt berechtigt, bei uns in Deutschland zu leben? Und die Syrer und Afghanen und andere müssen das nachweisen, dass sie für Deutschland eine Berechtigung haben. Aber im Himmel ist das anders. Da braucht kein Mensch mehr seine Nationalität beweisen. Denn in der Welt Gottes im Himmel ist jeder berechtigt, im neuen Land, auf der neuen Erde zu leben. Wenn er wiederkommt, sagt Jesus, du bist berechtigt, bei mir zu Hause zu sein. Dein Aufenthaltsstatus ist zu deinen Gunsten für immer, für alle Ewigkeit geklärt. Eine tolle, mutmachende Botschaft Es ist nicht, dass wir in eine Weltfremdheit hinein müssen. Wir sehen mit klarem Blick, mit klaren Augen, weil wir den Kopf hochhalten, dass Jesus bald wiederkommt. Und wir wissen aus der Bibel, die Gemeinden, die Christen, die Nachfolger Jesu haben eine Aufenthaltsberechtigung dort. Und freust du dich darüber, dankst du ihm? Ja, du darfst alle Zeit in Gottes Haus wohnen, auch wenn es im Moment etwas schwierig scheint und die Miete auf Erden zu hoch ist oder der Arbeitsplatz verloren gegangen ist. Im Himmel, in der Welt Gottes wird alles neu werden. Er wird alles neu machen. Alles, was dir wirklich schwer ist, was kaum zu ertragen ist, was unklar ist, alles, worunter du heute leidest, was unsicher ist, das wird dann vorbei sein. Gott wird dafür sorgen, dass es keine Krankheit mehr gibt, dass es keine Operationen mehr geben wird. Das wird alles vorbei sein. Wenn Jesus wiederkommt, gibt es eine neue Wohnung und solche Krisen wie in den vergangenen Jahren, Corona, Krieg und Inflation, können nicht verhindern, dass wir, sofern wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, ihm ernsthaft nachfolgen, dass wir eine ewige Zukunft bei ihm haben. Was immer dich gerade etwas einschränkt und bedrückt, du sollst wissen, dass Jesus kommt für dich und dass er dich dann vom sterblichen Leib erlösen wird und einen Ewigkeitsleib schenken wird, der nie mehr vergehen wird. Das finde ich ein Hammer. Und mit dieser Vorfreude und Hoffnung können wir mit Jesus unterwegs sein. Er ist der Stärkere, der uns begleiten wird. Wir brauchen keine Angst haben vor Anfeindungen. Aber Jesus kommt, um uns zu sich zu holen und damit das Chaos beenden, unter dem wir heute leiden. Gehen wir doch mit Jesus in die neue Woche und überhaupt in die kommende Zeit. Amen.